der RT-Deutsch Newsletter, vorgestellt von Chefredakteur Ivan Rodionow.
Liebe Leser, eine Viertelstunde sollte die Glasscheibe schweren Axthieben standhalten. Das hätte die Herstellerfirma dem Museum versprochen, sagte kopfschüttelnd Dirk Sündram, Direktor des Dresdner Grünen Gewölbes. Hielt sie aber nicht. Noch konnte das Gitter vor dem Sicherheitsglas die Diebe aufhalten. Sie haben die Stahlstäbe mit einem Winkelschleifer durchtrennt. Die Anwohner dachten, das Sägekreischen käme von der Baustelle. Kunstschätze von unermesslichem Wert seien gestohlen worden, sagte der sächsische Innenminister Roland Wöller über den Kunstraub des 21. Jahrhunderts. 11 ganze Schmuckstücke und Elemente zweier weiteren Objekte fehlen, darunter ein Degen und die brillanten bestückte Brustschleife der Königin Amalia Augusta. 4 Täter sollen es gewesen sein. 2 vermutlich Kleinwüchsige drangen in die Schatzkammer ein, 2 warteten im Fluchtauto. 500.000 Euro hat die sächsische Polizei für die Hinweise ausgelobt. Doch bislang fehlt die entscheidende Spur. Und in Deutschland tobt nun die Diskussion über die Sicherheit der Kunstsammlungen. Der eigentliche Wert der Kunstobjekte ist ein ideeller, kein materieller. Dieser lässt sich nicht in Zahlen fassen. Manchmal entfaltet die Kunst allerdings eine Wirkung, wie sie einigen Mächtigen dieser Welt überhaupt nicht passt. So war es mit dem Film des russischen Regisseurs Andrei Nekrassow, der Fall Magnitsky hinter den Kulissen. Arte hat ihn kurz vor der Ausstrahlung aus dem Programm genommen. Weitere geplante Vorführungen, unter anderem im Europaparlament, fielen ebenfalls der Zensur zum Opfer. Sogar im Netz war der Film für User mit deutscher IP-Adresse gesperrt. Investor Bill Browder, der sich selbst als Putins Feind Nummer 1 bezeichnet, hat alle Hebel in Gang gesetzt, um den Film total zu blockieren, an dessen Ursprung er selbst gestanden hatte. So ist manchmal die Kunst unvorhersehbar. Es sollte eine Geschichte des im russischen Gefängnis zu Tode gefolterten Anwalts Magnitsky werden, der gigantische Korruption im Polizeiapparat aufgedeckt hatte. Es wurde am Ende die Geschichte einer riesigen Manipulation, Täuschung und Verdrehung, der westliche Politik und Medien aufgesessen waren. Völlig unkritisch und bereitwillig, weil sie so perfekt in ihr Russlandbild passte. Ich habe gedacht, ich drehe einen Film über den großen Enthüller Sergei Magnitsky. Doch tatsächlich wurde es ein Film darüber, wie ich mit Lüge, Egoismus und Zynismus konfrontiert wurde, sagte Regisseur Nekrassow, bis dahin ein Liebling westlichen Mainstreams. Dieser kennt nur eine Version des Magnitsky-Falls, die von Browder gepushte. Und dann plötzlich das. Story ohne Held, titelt der Spiegel. Sein Moskauer Ex-Korrespondent Benjamin Bitter gab sich die Mühe, die Originalunterlagen zum Fall Magnitsky durchzugehen und kam zum Schluss, Browders Helden- und Schurkengeschichte kann so nicht stimmen. Auch wenn zahm mit Fragezeichen Eiertanz und sonstigen Ritualen des Selbstzweifels stellt der Spiegel die Heiligkeit einer Kuh in Frage, die seit 10 Jahren ausgiebig gemolken wird. Weltweite Sanktionskonvolute basieren darauf. Bemerkenswert, der Autor erwähnt mit keinem Wort Nekrassows Film. Hinterher musste sich Bitter auf Twitter rechtfertigen, Kreml-Narrative verbreitet zu haben. RT Deutsch nannte er dabei propagandistischen Drecksladen. Pöbeleien von einem Magazin, das seine besten Geschichten erfinden musste, kann man locker hinnehmen. Daran geht die Welt nicht zugrunde. Im Unterschied zu den Atomwaffen. Im bald atomfreien Deutschland lagern einige davon. Diese US-Bomben sollten vor 10 Jahren schon abgezogen werden. Das schrieb sich sogar die schwarz-gelbe Bundesregierung in den Koalitionsvertrag rein. Doch wo ist heute diese Regierung? Und die Bomben lagern immer noch da, in der Eifel. Der Außenminister Heiko Maas findet das auch gut so. Hat er bei seinem Besuch in Hiroshima gesagt. Wenn schon abrüsten, dann überall, nicht bloß an einem Fleck in Büchel, meinte der Minister sinngemäß. Dass ein deutscher Sozialdemokrat abrüstungsresistenter ist als die CDU und die FDP zusammen, klingt wie ein Witz, ist aber wahr. Die SPD wählen sich an diesem Wochenende die neue Spitze. Auch wenn der Begriff neu zu Olaf Scholz und Clara Geiwitz nur rein formal passt. Ob mit ihnen die alte SPD gewinnt oder mit Norbert Walter-Borjans und Saskia Esken ein frischer Wind durch die Flure des Willy-Brandt-Hauses weht, wird RT Deutsch live und vor Ort berichten. Die Menschen im thüringischen Gera haben völlig andere Sorgen und wählen meistens die AfD. Die ehemalige Textilindustriemetropole gehört zu den kollektiven Verlierern der Wende. Das böse Wort Übernahme scheint hier eher die Lage zu treffen. Die Bevölkerung ist in den letzten 30 Jahren um fast ein Drittel geschrumpft. Unser Reporter sah sich verlassene Wohnblöcke an und fragte sich um. Ein arbeitslos optimierter Textilmaschineningenieur, ein Pfarrer und zufällige Passanten erzählten ihm ihre Geschichten über eine Stadt, die nach dem Industriekahlschlag der 90er nie wieder auf die Beine kam. In Berlin wird bald ein Taxi weniger geben. Eins mehr, eins weniger. Welchen Unterschied macht es in einer Metropole mit mehr als 8000 Taxis? Doch es ist nicht irgendein Gefährt. Ein Tesla-Taxi, das einzige seiner Gattung, wird vom Netz genommen. Zu wenig Ladesäulen, zu hoch die Haltungskosten, zu kurz die Reichweite, vor allem im Winter, sagt der frustrierte Fahrer Martin Doll. Das Pionierstück der Elektro-Taxifahrt geht erfolglos zu Ende. Nicht aber unser Newsletter, der ab hier erst beginnt.